Aber es gibt 1-2% der Bevölkerung, die haben Zöliakie. Und Zöliakie ist umstritten, ob man es erwerben kann, ist eigentlich eine genetische Sache und dann verträgst du das nicht. Für die allermeisten anderen ist Gluten oder Weizen, auch Industrieweizen, kein Problem.
Einfach besser essen.
Der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek.
Die 10 besten Tipps haben wir kürzlich besprochen. Heute gehen wir es von der anderen Seite her an. Hallo Sascha, schöne Grüße.
Hallo Philipp. Außerdem habe ich nur 5.
Heute, genau. 10 Tipps damals haben wir besprochen, deine Top 10 Tipps zum Abnehmen. Heute haben wir so Mythen. Man hört ja dann immer wieder verschiedenste Binsenweisheiten, Mythen oder schlichtweg genau. Einfach an Blödsinn. Die 5 größten Mythen.
Binsenweisheit ist ein schönes Wort, aber die werden immer als Tatsache präsentiert. Das weiß man doch.
Das
weiß man doch, genau.
Nichts essen nach 18 Uhr, alles was nach 18 Uhr isst, macht dich dick zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Wir legen gleich los. Deine größten 5 Mythen, die man besser nicht glauben sollte. Wie gehen wir es denn an? Platz 5 ist dann, oder gibt es irgendwie eine Reihung oder so?
Ich habe sie nicht gerankt. Nein, ich habe sie eigentlich genommen, wie sie mir eingefallen sind.
Es sind einfach 5, wo du sagst, das bitte so nicht glauben,
und
das ist doch ganz anders.
Das erste ist gleich etwas, was ich gerade vor kurzem wieder präsentiert gekriegt habe, was ich denn dazu sage, nach dem Motto, das weiß man doch. Und das ist, wie alle, man weiß doch, Weizen ist böse. Das ist irgendwie, das hält sich total hartnäckig und da gibt es dann Abstufungen von Dinkel ist besser als Weizen oder Industrieweizen, auf jeden Fall Weizen, da gibt es auch die Weizensache mit dem Bauch und so. Also das hat sich sehr hartnäckig und die andere Sache ist dann Gluten, manche sagen Gluten. Gluten, dieser Bestandteil vom Weizen, der das große Gift ist. Und wir können die Sendung sehr kurz halten, ich kann einfach sagen Blödsinn und wir gehen zum nächsten Mal. Ich erkläre es ein bisschen. Also, da gibt es ein Eiweißbestandteil und zwar genau den, der den Teig so schön aufgehen lässt, weil das eben so ein gummiartiges Eiweiß ist. Wenn du mal einen Teig geknetet hast, weißt du, wenn er knetet, dann wird er irgendwann elastisch. Das ist wie so Gummi. Und das Ding, das diese gummiartige Struktur gibt, das ist das Gluten. Und das ist eine Eiweißform. Und davon hat Weizen viel. Und dann haben unsere modernen Mehle noch mehr, weil dann das Brot besonders schön aufgeht, weil wir das brauchen, damit der Teig elastisch ist und eben damit es aufgeht.
Einfach das heißt, wenn ich meinen Pizzateig mit Weizenmehl entsprechend knete und der dann so schön gummiartig wird, ist das Gluten. Ich glaube, ich habe es mal probiert mit einem höheren Anteil Vollkornmehl. Das war dann irgendwie deutlich so weniger gummig.
Genau.
Okay, habe ich die Theorie da dahinter. Sehr schön.
Ja, also da spielen noch andere Sachen rein mit anderen Enzymen, aber grundsätzlich ist das Ding. Deswegen funktioniert zum Beispiel ein elastischer Teig mit Roggenmehl ganz schlecht, weil da sehr viel weniger Gluten drinnen ist. Dann geht es nicht schön auf und du kannst es eben nicht machen. Und deswegen sind die glutenfreien Produkte sehr viel schwieriger herzustellen, weil du eben dieses Klebereiweiß, vor dem dann alle immer Angst haben, das ist wie Leim im Körper. Na, es ist im Teig ein Leim, aber nicht im Körper. Und dagegen spricht gar nichts und die allermeisten Menschen haben damit absolut kein Problem. Aber es gibt 1-2% der Bevölkerung, die haben Zöliakie. Und Zöliakie ist umstritten, ob man es erwerben kann, ist eigentlich eine genetische Sache und dann verträgst du das nicht. Und wenn du das nicht verträgst, ist es eine echte ernste Sache, weil du weißt doch, unser Darm ist so eng gefaltet, dass er so kleine Vorsätze, also Zapfen, die Willi bei uns im Darm. Ja? Also dein Dünndarm hat eine Oberfläche von einem Tennisplatz. Und er ist so eng gefaltet, dass er da in diesen Bauch reinpasst. Und diese kleinen Falten, die da so oben, wo eben die Nährstoffe aufgenommen werden, die werden dann, wenn du Zöliakie hast, durch dieses Gluten, dann entzündet sich alles und es wird dann zerstört. Und die Oberfläche wird reduziert, es wird quasi abgeschmirgelt alles. Und dann kannst du Nährstoffe nicht mehr aufnehmen. Deswegen ist es ein ernstes Problem und haben ernsthafte Schwierigkeiten. Und deswegen dürfen diese Menschen absolut kein Gluten, nicht nur Weizen, sondern das ganze Gluten nicht essen. Wenn du das hast, ist es ernst zu nehmen, da bist du in ärztlicher Behandlung, dann kennst du dich da aus, da weißt du, was du essen darfst. Für die allermeisten anderen ist Gluten oder Weizen, auch Industrieweizen, kein Problem. Wir hören oft Industrieweizen und natürlich gibt es sicher alte Getreide, die noch, weil das meiste, was wir haben, sind Hybride, die sind ja nicht mehr fruchtbar. Und da gibt es natürlich schon wahrscheinlich Unterschiede in der Qualität. Und vor allem in Amerika, wo ja Glyphosat noch erlaubt ist, weiß man auch, dass die Spritzmittelreste in den Nahrungsmitteln haben, in Spuren. Und deswegen, da hören wir immer so Horrormeldungen, ist aber bei uns nicht erlaubt, dieses Spritzmittel, oder nicht mehr zumindest. Und deswegen, ich würde sagen, die Qualität, die wir in Österreich haben, da braucht man sich keine Sorgen machen. Und Weizen an sich ist nicht das Problem. Wenn, dann wären es die Spritzmittelreste. Ja? oder aber dass der Weizen an sich, das Gluten an sich, das ist alles nicht unser Problem. Und deswegen muss man den Leuten ein bisschen die Angst davor nehmen. Ich habe schon ein Problem mit Weizen, weil klar, es war klar, dass ich jetzt ein Problem habe, oder?
Das war absehbar, ja.
Ja, genau. Und zwar, ich erinnere mich noch genau, ich habe früher so öfters auch Seminare gemacht, so Tagesseminare oder mehrtägige Kurse. Und da gehen wir auch den Speiseplan von Leuten durch. Und dann sagt mir eine, ja, und ich sage, okay, was hast du denn gegessen? Weil es ist den Leuten immer ein totales Rätsel, warum sie nicht abnehmen. Und sagt sie, nein, ich habe nicht viel gegessen. Also ich habe in der Früh gegessen ein Stück Brot mit ein bisschen Wurst drauf, ganz wenig Butter. Dann zum Mittag hat sie gemacht ein Kotelett, aber das Fett nicht mitgegessen, dazu hat sie selbstgemachte Spätzle gemacht. Und am Abend hat sie gegessen ein bisschen Nudeln mit ein bisschen Schinken. Und sie hat, muss sagen, sie trinkt wenig Wasser, sie hat einen Kaffee getrunken. Und sage ich, okay, wo ist das Problem in dieser Ernährung? Und dann hat sie gesagt, ich trinke zu wenig. Und sage ich, das mag sein, aber vor allem, ich meine, abgesehen davon, dass du keinen Funken Gemüse oder Obst gefunden hast in diesem ganzen Tag, sind das nur zwei Nahrungsmittel. Das Brot besteht aus Weizen und ein Schwarzbrot in Österreich oder ein Graubrot in Deutschland hat ein bisschen Roggen dabei, aber es ist auf jeden Fall Weizen drinnen, wenn es kein reines Roggenbrot ist. Sie hat Weizen gegessen und was ist Wurst? Schweinefleisch. Zum Mittag hat sie gemacht ein Schweinskotelett, Schweinefleisch, und hat dazu gemacht Spätzle, das ist Weizen. Und am Abend hat sie gegessen Nudeln, das ist Weizen, mit Schinken, das ist Schwein. Sie hat zwei Sachen gegessen den ganzen
Tag. Weizen und Schwein.
Weizen und Schwein. Und das ist mein eigentliches Problem in unserer Ernährung. Und das machen ganz viele, die essen in der Früh ihr Brot. Zum Mittag sagen wir mal, das heißt dahingestellt. Und am Abend machen sie sich Nudeln. Das haben sie zweimal am Tag Weizen gegessen. Ich habe nichts gegen den Weizen. Aber es ist nur ein einziges Lebensmittel. Oder sie essen die Pizza. Oder sie essen wieder belegte Brote. Oder sie essen früh Brot, zum Mittag eine Pizza und am Abend Nudeln. Haben wir Weizen, Weizen und Weizen. Und ich habe nichts gegen den Weizen, aber diese Einseitigkeit ist einfach erstens schade. Du könntest mehr Nährstoffe haben, mehr Vielfalt in der Ernährung. Und wenn du etwas immer und immer wieder isst und dann zusätzlich noch was im Darm ein Problem hast, also dann sehr viel Stress, eine Infektion hast, dann kann man Unverträglichkeiten entwickeln. Ja, ist nicht, ich sage nicht, dass die Leute keine Unverträglichkeiten haben, aber es ist nicht so, dass es generell für die Bevölkerung Weizen an sich böse ist oder dass Dinkel an sich besser ist. Dinkel, wenn du mal Brot gebacken hast oder eine Pizza mit Dinkel gemacht hast, wirst merken, der Teig wird nicht so schön wie der mit Weizen, weil weniger Gluten. Und das ist so, der Dinkel ist der urtümliche Cousin vom Weizen. Die sind sehr, sehr ähnlich. Ja? Und ja, es gibt Leute, die den vielleicht besser vertragen. Der ist nicht grundsätzlich besser. Ich kriege eine der häufigsten Fragen, die ich kriege oder immer gekriegt habe, war, was ist besser, Dinkel oder Vollkorn?
Spannende Frage, wie ich laienhaft finde, ja.
Ja, genau. Und ich stehe dann da und denke mir, das ist so, als würde ich dich fragen, was ist besser, Philipp, ein rotes Auto oder ein Mercedes? Und du stehst dann und sagst, was? Das ist, ich weiß gar nicht. Und dann, ich habe mich immer fast lustig gemacht, denke mir, was ist das für eine absurde Frage für mich? Ja, und mein Bruder hat gesagt, ja, aber das, wenn ich beim Bäcker stehe, steht da Dinkel oder Vollkorn. Also was nehme ich jetzt, Dinkel oder Vollkorn, was ist besser? Und ich so, ach so, okay. Ja, also es ist,
deswegen, dein Bruder ist ein weißer Mann, ja?
Ja, und kein Ernährungsberater. Und deswegen muss man die Frage stellen, ich muss jetzt dann noch sagen, kennst du diese, nein, du bist jetzt jung, die Witze aus den 80er Jahren, das waren diese absurden Witze, das ist einer meiner Lieblingswitze, der ist so doof, und das ist, was ist der Unterschied zwischen einer Bachstelze? Beide sind gleich lang, besonders das Rechte.
Okay, ich weiß, worauf du hinaus willst, ja.
Das ist, ja, so ähnlich klingt für mich die Frage und jetzt alle denken, die spinnt, die Alte, das mag sein, aber das waren wirklich die Witze, wie man es in den 80er Jahren erzählt hat. Wir waren sehr strange drauf in den 80er Jahren.
Du, aber was okay, nehme ich denn jetzt also, beim Bäcker, das Dinkelweckerl, ja, genau, oder das Vollkornweckerl?
Also, Dinkel ist ein Cousin vom Weizen. Es gibt Dinkel, es gibt Roggen, es gibt Weizen, es gibt viele andere Dinge, ja, Gerste, was ich. Und alle diese Dinge gibt es in Vollkorn und Nicht-Vollkorn. Ja, Vollkorn hat mehr Nährstoffe, weil da ist das volle Korn drin, da ist neues drin. Weißmehl immer ausgemahlen. Es gibt das Roggenmehl ausgemahlen, das ist deswegen nicht weiß. Deswegen kann man so schlecht Weißmehl sagen, aber es ist heller als das Original. Ein Dinkel gibt es in ausgemahlen und nicht. Es gibt jedes Getreide in Vollkorn und Nicht-Vollkorn. Deswegen war das die Sache mit dem Rot oder Mercedes. Es gibt einen roten Mercedes und es gibt nicht rote Mercedes und so. Ja? Und hier ist es das Gleiche. Es gibt jedes Getreide als Vollkorn und als Nicht-Vollkorn. Vollkorn hat mehr Nährstoffe. Aber es ist so, dass manche Leute, die einen empfindlicheren Darm haben, Das Lustige ist ja, wir müssen ja mit den meisten pflanzlichen Lebensmitteln was machen, bevor wir sie wirklich gut verdauen können. Ja, du kannst ja nicht hergehen und einfach Weizen kauen und essen. Das nimmst du nicht wahnsinnig gut auf. Der Weizen will nicht gegessen werden. Und deswegen müssen wir ihn irgendwie mahlen und quellen und backen und irgendwas damit aufhören, dass wir das noch gut verdauen können. Und das moderne Brot in modernen Bäckereien braucht von Mehl bis fertiges Brot unter 90 Minuten. Aber wenn du mal Sauerteigbrot gebacken hast, dann weißt du, das dauert 12 bis 18 Stunden Untergrenze, bis du Brot hast. Und deswegen diese lange Teigführung, sagt man, wo die Bakterien eben aus dem Sauerteig und die Hefen Zeit haben, das umzuwandeln, das Vollkorn, macht es für uns verdaulicher. Und das hilft uns dann, dass das Brot für uns verträglicher wird. Das heißt, wenn ihr Weizenbrot nicht vertragt, kann sein, dass ihr Weizen, mit dem Weizen noch immer kein Problem habt, aber vielleicht diese Art Brot für euch nicht so ideal ist und dann steigt es um auf eins, das vielleicht einen Sauerteig hat, eine längere Teigführung hat. Und jetzt sind wir zurück zum Vollkorn und Nicht-Vollkorn. Wer Probleme mit solchen Dingen hat, verträgt dann das Nicht-Vollkorn besser als das Vollkorn, außer es ist eben Sauerteig und so. Aber weniger Nährstoffe.
Verstehe. Ja. Wäre die Frage so zu beantworten, aber nehme ich das Dinkel oder das Vollkorn und die Antwort drauf ist ein Sauerteigbrot?
Ja, wenn du Brot kaufst. Wenn ich im Bäcker stehe, dann kaufe ich mal Zimtschnecke und dann ist mir völlig... Also deswegen die erste Frage, die ich eigentlich stellen hätte sollen, war, warum sind wir beim Bäcker? Kaufen wir Brot für die nächste Woche oder kaufen wir uns eine Zopfenkollage oder halt, das sind Teigtaschen für die deutschen Zuhörer mit Quark drinnen. Mhm. Ja, also, oder kaufe ich mir eine Zimtschnecke, weil dann bei einer Zimtschnecke kaufe ich genau die mir am besten schmeckt. Das ist mir völlig wurscht, ob das Dinkel oder Weizen oder sonst was ist und eher nicht das Vollkorn, weil diese Gebäcke sind meistens besser, wenn sie nicht Vollkorn sind, weil es eh noch selten ist. Und zu Hause habe ich überwiegend ein Vollkornbrot und überwiegend ein Sauerteigbrot. Und ich mache mir jetzt im Gasthaus keinen Stress, wenn da kein Vollkorn ist. Ich esse das, was da ist, weil ich zu Hause überwiegend... Geht es ja nur darum, dass du ein bisschen mehr Nährstoffe hättest, wenn du das Vollkorn gegessen hättest. Und deswegen schaue ich, ich schaue halt immer drauf, dass ich dort, wo ich kann, mehr Nährstoffe einbaue.
Okay, ich verstehe. Ja? Weil wir gerade beim Brot sind, kurze Exkursfrage, Vollkorntoast. Jetzt ist das Toastbrot, wenn das aus Vollkornmehl ist, hat mehr Nährstoffe, weil Vollkorn. Trotzdem sind ja dann im Toastbrot da irgendwie, keine Ahnung, von Weichmacher oder wie auch immer, da sind halt gewisse Inhaltsstoffe auch mit drinnen. Machen die das jetzt dadurch schlecht oder ist das trotzdem okay?
Das ist ganz lustig, das war nämlich, glaube ich, gestern oder vorgestern eine Frage in meiner Facebook-Gruppe. Es gibt absolut Toastbrot, das besteht aus Mehl, also irgendein Vollkornmehl, Dinkelmehl, wie auch immer. Vollkorn, Dinkelmehl, das gibt es ja in allen Variationen. Salz, Wasser, irgendein Backtriebmittel und nimmer viel und aus. Ja? Und dann gibt es welche, die haben Zutatenlisten so lang wie mein Arm. Mhm. Und ein gutes Brot braucht wenig Zutaten. Deswegen, ich bin gerade bei Brot, da gibt es genug Auswahl, gerade bei uns in Mitteleuropa, nehmt das mit den wenigen Zutaten, diesen ganzen anderen Krempel, den tun die rein, damit das länger hält und also das länger verkauft werden kann. Wir haben so tolle Bäcker. Ich bin sowieso, dass man das Handwerk mehr unterstützt. Also kauft euch ein gescheites Brot. Auch Knäckebrote sind total super. Also auch Knäckebrote gibt es echt welche, die absolut super sind. Vollkorn. Probiert es da herum. Da gibt es ganz viele Dinge. Und wie gesagt, und wenn ihr jetzt sagt, wow, mein Kind, ich bringe denen kein Vollkorn rein. Erstens mal, wahrscheinlich kann man einen Vollkorn-Toast unterjubeln, weil das ist sehr ähnlich. Ich persönlich bin zum Beispiel jemand, mich kannst du mit Toast jagen, weil da kann ich 12 Scheiben essen und bin immer nicht satt. Ich brauche so ein ganz schweres, hartes, schwer zu kauendes Brot. Das ist meins. Deswegen, wenn ihr sagt, ja, ich habe jemanden in der Familie, die bringen das Vollkorn nicht runter und das andere übrigens auch nicht, dann kriegt ihr auch genug Nährstoffe in den anderen Dingen. Dann esst halt bitte nicht dreimal am Tag Brot, ja, was viele Leute machen.
Okay. Bevor wir uns jetzt ganz verplaudern, Sascha, Punkt 1, Mythos 1, muss man sagen, Weizen ist böse, können wir abhaken. Nein, per se, der Weizen ist nicht böse.
Der Weizen ist nicht böse, der Dinkel ist nicht besser als der Weizen, ist einfach was anderes als der Weizen, Gluten ist nicht böse. Könnt ihr entspannt essen, aber esst es bitte nicht dreimal am Tag und nur einfach wegen der Vielfalt.
Sehr gut. Mythos Nummer 2.
Brauner Zucker oder Honig ist besser als weißer Zucker.
Ist das nicht so?
Nein.
Jetzt bin ich gespannt. Okay.
Also es ist einfach so, ja, da sind vielleicht ein kleinster Bruchteil von irgendwelchen Mineralien drin, die vielleicht lustig sind, aber das macht das, was der Zucker im Körper macht, nicht wett, er liefert nicht genug Kofaktoren. Da weißt du immer, wenn man aus dem Zucker jetzt Energie machen will, brauchen wir ja ganz viele Vitamine und Mineralien. Die sind da sowieso nicht mehr drinnen. Also der Unterschied zwischen braun und weiß ist total wurscht. Und ich leider muss ich euch auch den tollen Honig schlecht reden. Weil der Honig, da ist halt ein bisschen Wasser drinnen, weil sonst wäre er nicht so schön flüssig. Und der Rest, der Trockensubstanz, da ist natürlich so wie 0,5% sind da irgendwelche wertvollen Dinge drin. Und der ganze Rest ist ganz ordinärer Zucker. Und zwar exakt in der gleichen Zusammensetzung, wie er auch im normalen Zucker drin ist. Teilweise sogar schlimmer, wenn er mehr Fructose enthält. Weil Haushaltszucker, der weiße Zucker, die Saccharose, die besteht aus zwei Molekülen, die Glucose und die Fructose. Und die hängen immer 1:1 zusammen. Ja, das heißt, dann hast du den weißen Zucker. Mhm. Und jetzt gibt es Zuckermischungen, eben wie zum Beispiel der Honig, die haben auch 1:1 die Fructose und die Glucose. Und dann sind manchmal quasi einzelne noch extra dabei. Und wenn du mehr Fructose dabei ist, dann ist das Ding flüssiger. Das ist der nicht so auskristallisiert, wenn er älter wird. Aber gerade die Fructose macht ein Problem im Körper, weil gerade die Fructose in großen Mengen, die muss von der Leber erst umgewandelt werden. Die trägt zur Fettleber bei, die macht nicht satt, die wird besonders schnell in Fett umgewandelt. Also die Fructose in großen Mengen macht Probleme und deswegen macht sie besser. Auch ein Kokosblütenzucker ist ganz normal von der Zusammensetzung, außer dass er teuer ist und Ressourcen braucht, hat er auch Fructose und Glucose genau gleich drinnen wie weißer Zucker. Der Agavendicksaft wird manchmal angeführt. Das ist jetzt wieder einer, der besonders viel Fructose enthält. Und das habe ich gerade gesagt, das ist leider nichts Gutes. Das heißt, du kennst eh meine Strategie. Meine Strategie ist, räumst den Zucker, den zugesetzten Zucker aus der normalen alltäglichen Ernährung raus. Nicht im Müsli, nicht im Fruchtjoghurt, nicht in den normalen Speisen. Und dann esst am Nachmittag, wann immer, wenn ihr einen reinen Spaß-Essmoment habt, genau das, was ihr essen wollt. Ob das jetzt braun oder weiß oder flüssig oder nicht, ist es total wurscht.
Das heißt, Fazit, keine Panik vor Zucker. Trotzdem sollen wir ihn in Maßen. Wir probieren ihn reduzieren und zu vermeiden, wo es leicht geht. Und wenn dann ein 80-20-Moment ist, wo Zucker dabei ist, wären wir nicht nervös. Honig, brauner Zucker, weißer Zucker, Kraut schon wurscht. In diesen geringen Maßen. Enjoy, genau. Have fun, lass ihn dir schmecken.
Genau, und ich habe alle diese, also bis auf Agavendicksaft, habe ich alles daheim, weil manchmal baue ich Ahornsirup und manchmal ich den braunen Zucker, manchmal den Weißzucker. Je nachdem, was ich gerade backe, mache, tue, schmeckt der anders. Aber das mache ich nicht aus gesundheitlichen Gründen. Ja? Und die Prise Zucker, die man braucht, damit die Tomatensauce besser schmeckt, ist völlig wurscht. Ja, weil die Leute kriegen dann die Totalpanik. Deswegen, ich haue natürlich nicht teelöffelweise Zucker in meine Tomatensauce, aber die Tomaten, die hat auch mal oft eine Säure. Wenn du eine Prise Zucker reintust, dann schneidest du diese Säure so ein bisschen und das ist einfach, schmeckt gut. Also nicht diese Panik, aber diese Löffelweisen, wo du sagst, ein Fruchtjoghurt enthält mehr Zucker als Cola, ja, zum Vergleich, dann den würde ich rausräumen aus dem Alltag und dann der Rest ist es, braun ist nicht besser als weiß.
Okay, die Prise Zucker im Sugo war ja das Geheimrezept meiner Oma, bin ich auch erst irgendwann einmal viel später draufgekommen, deshalb war der so genial gut, okay.
Das ist das Geheimnis der meisten guten Sugos.
Wir machen weiter mit Mythos Nummer 3.
Spätessen macht dick.
Ui, jetzt war mal genau, gesagt, ja.
Die nach alles nach 18 Uhr geht direkt auf die Hüften. Da gibt es ein paar Dinge, wo man sagt, dass wenn die Leute spät essen und ihre Hauptkalorien spät am Abend essen, dann sind sie im Schnitt dicker als Leute, die das nicht tun. Dann muss man ein bisschen unterscheiden, warum isst du denn spät? Isst du spät, weil du spät heimkommst, dann isst und dann schlafen gehst und das ist einfach eine Mahlzeit für dich, eine von deinen drei Mahlzeiten. Oder isst du, weil du deine Emotionen anders regeln musst, weil du gestresst bist, weil du Heißhunger auf Süßes hast, weil du eben Abend gegessen hast und nochmal später isst. Und das ist für mich die viel wichtigere Unterscheidung als die Uhrzeit. Also die Uhrzeit selber nach 18 Uhr nicht essen und ich kenne Leute, die essen um 17 Uhr zu Abend und sage ich, um 17 Uhr habe ich noch einen Termin, ich bin vor 19 Uhr nicht einmal daheim. Ich weiß gar nicht, wie ihr das macht, dass ihr um 17 Uhr Abend essen könnt. Und deswegen macht euch bitte, und dann trauen die sich natürlich nicht essen gehen, weil die können mit Freunden nicht essen gehen, weil dann isst du ja zwischen 8 und 9. Mhm. Und diesen Wahnsinn, dass diese Uhrzeit ist viel weniger wichtig, als man glaubt. Wir wissen, die mediterrane Ernährung, das sind die gesündeste Ernährung, das weiß man aus Bevölkerungsstudien, aus Übersichtsarbeiten, wo man sagt, na gut, die Italiener und die Franzosen und die Griechen haben weniger Herzinfarkte und Hirnschläge als der typische Österreicher. Dann was tun Italiener und Franzosen und Spanier?
Ich weiß vom Gardasee-Urlaub nur die Italiener, die gehen einmal zu 25. mit Oma und Enkelkindern und alle gemeinsam um 9, halb 10 zum Essen?
Am Abend nämlich. Und meine Schwester hat eine Zeit lang in Spanien gelebt und irgendwann habe ich gesagt, ich muss jetzt weg, ich bin zum Essen verabredet und es war um 7:30 und hat sie gelacht und sagt, was ist das, ein Kindergeburtstag? Nein, wir sind in Österreich, da ist 19.30 Uhr, 20 Uhr ein normaler Termin im Restaurant. Und deswegen, wenn das so tödlich wäre und so wahnsinnig dick machen würde, dann wären die Spanier und Italiener wahrscheinlich schon ausgestorben. Sind sie aber nicht, waren zumindest früher im Schnitt gesünder als wir. Und da haben sie nicht früher gegessen. Also im Endeffekt kommt es auf die Tageskalorien an. Ja? Und ihr wisst, wir haben es ja auch schon besprochen in den letzten Folgen, fangt in der Früh ordentlich an, weil das machen die Italiener nicht ideal, meiner Meinung nach. In der heutigen Gesellschaft mit unserem Stress ist das Frühstück sehr, sehr wichtig. Aber macht euch nicht total verrückt wegen am Abend und wann diese letzte Mahlzeit ist. Wichtig wäre für mich, ist es, weil ihr kommt daheim und dann esst halt, oder ist es das, ich habe Heißhunger am Abend, ich pilgere in die Küche und plündere die Chips, ich bin dann nochmal hungrig, obwohl ich schon Abend gegessen habe. Und das sind so Dinge, die wir natürlich quasi, wir sehen bei Faustformel 3S, bei meinem Programm ist, das erste ist mal Heißhunger stoppen. Und das geht man an, indem man den Rest der Ernährung repariert. Das ist genau die Dinge, die wir dann halt da machen, weil man muss hinterfragen, warum isst du da und nicht, was ist die Uhrzeit.
Okay. Ist notiert. Wir sind, ich glaube, schon beim Mythos Nummer 4.
Mhm. Bestimmte Nahrungsmittel verbrennen Fett, kurbeln die Fettverbrennung ab, verbrauchen mehr Kalorien, als sie liefern. Das ist auch ein aktuelles Thema bei mir, weil vor kurzem wieder die Freundin einer Mitarbeiterin bei uns quasi, die Mitarbeiterin hat mir erzählt, dass ihre Freundin gesagt hat, sie macht jetzt die Krautsuppendiät. Und ich denke mir, das ist ja nicht wahr. Jede Generation zahlt schon wieder diese Krautsuppen. Diät hinterm Ofen hervor. Es ist ja unfassbar, dass wir das noch immer glauben, dass irgendwie die magische Krautsuppe irgendwas bewirkt. Es ist jetzt nicht nur die Krautsuppe, die ganz sicher ein totaler Blödsinn ist. Dann gibt es dieses andere Ding, das ist irgendein Saft mit Zitronensaft, Ahornsirup und Cayennepfeffer, glaube ich. Und das darfst du ausschließlich trinken und dann verbrennst du Fett wie ein Wunder. Manche schwören auf die Grapefruit, manche ist es der Apfelessig. Ananas habe ich auch schon gehört. Es gibt nichts, und zwar nichts, was die Fettverbrennung so, oder deinen Stoffwechsel, was immer das heißen mag in dem Zusammenhang, so ankurbelt, dass es irgendeinen nennenswerten Unterschied macht beim Abnehmen. Ja, es kann sein, dass dir heiß wird, wenn du Cayennepfeffer isst. Du hast ein bisschen mehr Hitze produziert. Das macht in der Fettverbrennung keinen Unterschied. Die Krautsuppe kann nichts Magisches. Dieser Saft kann nichts Magisches. Was die machen ist, ist halt auf einer Hungerkur. Und wer hungert, verliert zuerst einmal relativ viel Wasser, und zwar das Wasser, das quasi in den Muskeln als Energie, das ist unser Energiespeicher. Und die Leute wollen immer Wasser verlieren im Gewebe. Ich rede nicht von dem, wo ihr Wasserstau habt in den Beinen, sondern in der Muskel hast du ja jetzt deine Zuckerreserven quasi, wo die Muskelenergie ist dort ein bisschen gespeichert. Und die ist an dreimal so viel Wasser gebunden. Und sobald du das verbrauchst, weil du nichts gegessen hast, muss die Muskel ja das irgendwie trotzdem noch weiter sich bewegen. In der Sekunde wird dieses Wasser freigegeben und dann verlierst du Wasser und dann hast du am nächsten Tag 1,5 Kilo weniger und denkst da, Wahnsinn, ich habe so viel abgenommen. Na, du hast einfach deine Kohlenhydratspeicher geleert und in der Sekunde, wo du ein Stück Brot isst, ist alles wieder drauf und dann sagen die Leute, ich darf kein Brot essen, davon wäre ich dick. Na, du hast nur deine Speicher wieder aufgefüllt. Also ich weiß gar nicht, was ich noch alles sagen muss, dass die Leute aufhören, auf Hungerkuren zu gehen. Ja? Da passiert nichts Magisches. Und Fasten ist auch nicht zum Abnehmen. Es hat viele gute, ich will jetzt Fastenkuren nichts absprechen. Ja? Allein diesen Verzicht, die geistige Sache, das Immunsystem hin und wieder hungrig zu bleiben, tut dem Körper sicher gut. Nicht fürs Abnehmen. Und die meisten Leute gehen hin, weil sie abnehmen wollen. Du nimmst in diesen paar Tagen sicher ab, weil du deine Speicher leerst und ein bisschen Fett verbrennst. Ja? Ja,
aber einfach halt nicht nachhaltig. Du löst andere Mechanismen im Körper aus, die dich leichter machen, aber du bist da nicht dabei, nachhaltig abzunehmen, oder?
Nein, du hast es einfach in kürzester Zeit wieder drauf, weil das nicht anders geht, weil das die Gegenreaktion von deinem Körper ist. Wir haben gesagt, der Körper hat ein fixes Gewicht gespeichert. Er sagt, das ist mein Gewicht. Mhm. Wenn es drunter geht, sagt er, Hilfe, 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 wir verhungern. Und dann macht er dich hungriger und dann macht er dich fauler und dann macht er alle möglichen Sachen, die wir eh schon öfters besprochen haben. Und dann sorgt er dafür, dass du hungriger wirst, Heißhunger kriegst. Und dann sagen die Leute, ich hätte mich nur mehr zusammenreißen müssen. Sag ich, das ist eben so, als würde ich sagen, wenn du Schnupfen hast, darf man nicht niesen. Das Geheimnis ist nicht zu niesen. Mhm. Du darfst nicht niesen. Und sagst, das geht nicht. Ja?
Also die Ananas regt deinen Stoffwechsel nicht. Die Ananas regt deinen Stoffwechsel nicht so an, dass du mehr Fett verbrennst. Der Cayennepfeffer auch nicht. Nein. Die Krautsuppe auch nicht.
Kein einziges einzelnes Lebensmittel hat so eine Auswirkung. Abnehmen ist im Endeffekt, wie viele Tageskalorien habe ich gegessen, und zusätzlich führt es zu einer Gegenreaktion des Körpers.
Mhm, okay.
Weil wenn der Körper sich dagegen wehrt und du isst weniger Kalorien, nutzt er das auch nichts, weil das ist eben immer dieses Luftanhalten, wo dein Blutsauerstoff sinkt. Beispiel, muss man zur Setpoint-Folge zurückgehen, wenn man das jetzt versteht. Das heißt, habe ich weniger Kalorien gegessen und habe ich sie nur erzwungen, das Kaloriendefizit, und wird sich mein Körper dagegen wehren oder nicht? Das sind die zwei Geheimnisse vom Abnehmen. Mhm. Das heißt, ich muss mal schauen, dass sich der Körper nicht wehrt, und dann muss ich schauen, dass ich mit den Kalorien ein bisschen runterkomme. Aber nicht eben so, dass wir hungern anfangen. Das ist eben dieser magische Punkt. Und alle Leute sagen, ja, dann isst halt weniger, beweg dich mehr oder isst halt Krautsuppe 10 Tage. Ja, das Einzige, was passiert, dass du danach alles wieder zunimmst und wahrscheinlich ein bisschen mehr hast als vorher und Abnehmen dann schwieriger wird.
Ich verstehe.
Kann ich auch jetzt schon ungefähr garantieren. Also bitte keine Wunderlebensmittel, keine Stoffwechselankurbelpräparate. Ah ja, Koffein gehört auch noch dazu.
Und der grüne Tee. Achtung, Ironie, der schafft das schon, weil das habe ich so oft im Internet gelesen.
Ja.
Ja.
Ich will jetzt den grünen Tee nicht schlecht reden. Der hat super Eigenschaften. Ich bezweifle stark, dass der das Geheimnis des Abnehmens sein wird.
Ich verstehe. Du, Stichwort Stoffwechsel, glaube ich, sollten wir vielleicht bald wirklich mal eine ganze eigene Sendung dazu machen. Vielleicht, ich meine, du hast jetzt schon gesagt, von den Nahrungsmitteln her, da ist nichts dran, was deinen Stoffwechsel dann so anregt, dass das Fett deshalb davon schmilzt, aber vielleicht dann einmal auch in puncto dann Bewegung, Ernährung, Schlaf etc. spielt ja so vieles mit hinein. Wäre das eine Idee für bald mal in Zukunft Erfolge generell zum Stoffwechsel zu machen?
Das ist jetzt für mich so eine Mercedes-rotes Auto-Frage gerade. Wir können das gerne noch besprechen. Ich hätte gern gewusst, genau, das ist jetzt ein sehr guter Aufruf, ja. Welche Fragen habt ihr denn da wirklich? Ja, wie kann ich meinen Stoffwechsel ankurbeln? Glaube ich, heißt, wie kann ich abnehmen? Weil was soll denn das sonst heißen? Wie kann ich mehr schwitzen? Was heißt für dich, Philipp, ich habe meinen Stoffwechsel angekurbelt? Woran würdest du das merken?
Wahrscheinlich geht es dahin, dass in meinem Körper welche Prozesse auch immer, weil der Körper zum Beispiel verbraucht ja Energie, wenn ich die Nahrung verdaue. So, wie ist es möglich, dass mein Körper irgendwie bei all diesen Prozessen, ohne dass ich was dafür tue, weil eben der Stoffwechsel, dass ich mehr Kalorien verbrenne,
Warum
mehr Fett verbrenne?
Willst du das?
Um abzunehmen.
Genau. Du willst mehr essen können und trotzdem schlank bleiben oder abnehmen.
Das ist das,
was wir wollen.
Ich vermute, bei mir selber nicht, bei mir ist das tatsächlich wurscht, aber ich vermute, genau hinter all diesen Stoffwechselfragen steckt genau das dahinter. Ja?
Und das hätte ich gerne, weil sonst... Weiß ich nicht, wie das, dann sind wir wieder beim roten Auto und beim Mercedes und ich denke mir, was wollen die Leute von mir? Ja?
Mehr schwitzen, Ich würde so gern mehr schwitzen.
Ich hätte gern nächtliche Schweißattacken. Wie mache ich das? Ja? Frag eine Frau im Wechsel. Riesen Fan davon. Deswegen, ich will meinen Stoffwechsel ankurbeln. Ich habe einen langsamen Stoffwechsel, ich habe einen schnellen Stoffwechsel. Was heißt das? Weil bei manchen Leuten, ich habe einen schnellen Stoffwechsel, heißt, sie rennen 5-mal am Tag aufs Klo, ihre Verdauung ist schneller als bei anderen. Ja, wenn es nur ist, ihr wollt abnehmen, dann würde ich sagen, darüber reden wir jetzt. Heute, glaube ich, ungefähr in der 50. Folge.
Ja.
Das ist immer das Gleiche. Wenn da noch andere Fragen dahinter stehen, bitte schickt sie uns. Sehr gerne, du sagst nochmal die E-Mail, an die sie schicken sollen.
podcast@liveradio.tirol. Achtung, Live Radio bitte nicht mit Vogel V, sondern mit F.
Genau. Den Fehler habe ich am Anfang auch gemacht.
podcast@liveradio.tirol. Wenn es da Fragen, Anregungen, wie auch immer Unklarheiten zum Thema Stoffwechsel gibt, schauen wir uns dann gerne an. Und ja, je nachdem, was da daherkommt.
Genau. Was genau wollt ihr da wissen? Dann mache ich das wahnsinnig gerne. Aber ich brauche mehr, weil sonst stehe ich da wie der Ochs vom Berg und sage, was ist der Unterschied zwischen einer Bachstelze? Beide Beine sind gleich lang.
Ich verstehe. Vielleicht gibt es ja die Leute, die einfach schwitzend in der Nacht mehrfach aufs Klo rennen wollen. Man weiß es nicht. Okay.
Ja, da, glaube ich, habe ich keine Antwort. Aber okay. Und dann habe ich noch einen letzten klitzekleinen Mythos für dich, wenn du möchtest.
Ja, bitteschön. Mythos Nummer 5. Großes Finale.
Den finden die Leute nicht so spannend, aber er passt gut in die Jahreszeit. Und das ist, frisches Obst oder Gemüse ist immer besser als zum Beispiel gefroren oder eingelegt oder aus Dosen. Und das stimmt so nicht.
Okay. Ihr habt das irgendwie auch im Kopf. Beim Einfrieren, da geht doch so viel verloren.
Na, im Gegenteil.
Oh.
Es ist so, dass gerade die modernen Firmen, die böse Nahrungsmittelindustrie, die wir schimpfen, machen das grandios, weil die werden nämlich am perfekten Punkt der Reife geerntet und es dauert oft, alles ist, glaube ich, unter einer Stunde, bevor das verarbeitet und schockgefroren ist. Und jetzt überlege mal, der Brokkoli, der dann schockgefroren ist und dann ist er quasi konserviert, dann verliert er fast nichts mehr. Und überlege mal dein Brokkoli oder vor allem deine Tomaten. Deine Tomaten werden unter Garantie unreif geerntet, weil sonst schaffen die das nicht ins Geschäft. Ja? Und das heißt, wir kriegen die nicht ganz reif geernteten Sachen wegen dem Transport und dann liegen sie und dann sind sie im Licht ausgesetzt und wenn sie gekühlt und wieder aufgewärmt und wieder gekühlt und aufgewärmt, dann tragst du sie nach Hause, dann liegt sie bei dir im Kühlschrank. Und deswegen, da verlieren die Sachen Nährstoffe. Ja? Und deswegen, Tiefkühl ist oft sogar wesentlich besser. Ich sage es nicht immer, ja? Aber ich will jetzt nicht generell sagen, frisch ist immer besser als eingefroren oder auch in Dosen oder auch teilweise eingelegt. Ja? Ich habe ja so eine Theorie, warum die Fastenzeit im Frühling ist. Weil die Fastenzeit ist ja nicht im Oktober, zur Erntezeit.
Ja, stimmt.
Weil es nichts zum Essen gibt. Überlege mal Vorratshaltung. Früher hat ja jeder seine Vorräte halten müssen, damit er über den Winter kommt bei uns. Ja? Wir hatten ja früher noch mehr Schnee. Und das heißt, du musstest dafür sorgen, dass du letzten Sommer alles einlegst, einwächst, vorbereitest, trocknest, pökelst, wie auch immer, damit du über den Winter kommst, weil du hast nichts. Und die meisten Leute glauben, dass im Dezember und Jänner die wenigste Vielfalt ist. Und die Wahrheit ist, da haben wir eigentlich noch relativ viele Vorräte. Aber dann geht das zu Ende. Und dann kommt eh praktischerweise die Fastenzeit, wo wir eh nichts essen sollen. Und weil die Wahrheit ist, wenn du jetzt einen Gemüsegarten hast, du fängst jetzt dann irgendwann mal an zu pflanzen. Vor Mai, Juni ist mit einem eigenen Gemüsegarten gar nichts in Österreich. Das heißt, diesen März, April, Februar sowieso, aber auch März, April ist noch sehr dürftig bei uns. Ja? Deswegen dieser Gründonnerstag, da holen wir uns dann die Kräuter und dann haben wir das erste Grünzeug in einer Suppe. Deswegen haben wir diese Löwenzahnsachen, wo man sich immer diese 7 Kräuter zusammensucht. Weil das ist das erste Grünzeug ungefähr seit Oktober, wenn du traditionell denkst. Mhm. Und natürlich leben wir heutzutage im Luxus und haben diese Dinge, aber die kommen halt bei uns auch aus dem Glashaus oder von weiter her. Und das heißt nicht, dass die keine Nährstoffe haben, überhaupt nicht. Aber oft sind die gerade um diese Jahreszeit halt dann auch teurer, weil sie von weiter her kommen müssen, sehr logisch. Oder eben in beheizten Glashäusern sind und das Heizen kostet Geld. Und deswegen bitte keine Angst vor den Dingen, die eingelegt, eingeweckt sind. Gerade eben diese, ich sag jetzt mal, rote Rübensalate, Selleriesalate, es sind wirklich diese Schraubgläser, das sind wunderbare Nahrungsmittel. Oder eben eingefrorene Sachen. Und ich bin wie immer bei den Tiefkühlsachen genau gleich. Immer die Zutaten kaufen und nicht die fertigen Gerichte eher. Also kauf den Brokkoli und die Erbsen und diese Gemüsemischungen. Und da gibt es jetzt inzwischen ganz tolle. Ich bin ja noch aufgewachsen mit der Gemüsemischung, die nur war Karotten, Kohlrabi und noch irgendwas, was ich nicht mag. Und das war die einzige Gemüsemischung, die es gab. Und ich fand die elend, ja, also als Kind, die kannte ich noch. Und deswegen, da gibt es inzwischen ganz tolle Mischungen. Also wie gesagt, traut euch da ruhig auch. Frisch heißt nicht unbedingt, natürlich ist frisch super, aber frisch heißt nicht unbedingt besser. Und wenn es gerade das Portemonnaie oder auch die Bequemlichkeit. Also ihr sagt, ihr habt es dann daheim, man macht den Tiefkühler auf, haut es raus und zack, ist das Essen fertig. Mhm. Macht euch das Leben leicht und ihr verliert da keine Nährstoffe.
Stichwort Bequemlichkeit vielleicht nur aus meiner Praxis jetzt. Brokkoli ist bei mir wirklich nur der reine Brokkoli in 9 von 10 Fällen tiefgefroren. Sagst Daumen nach oben, das passt, oder?
Total Daumen nach oben. Was machst du danach mit ihm?
Du meinst, nachdem ich ihn tiefgefroren kaufe?
Ja, also wie bereitest du ihn zu? Das ist die viel wesentlichere Frage.
Ich bereite ihn so zu, dass ich ihn mit ganz wenig Wasser dünste, bis er so weit durch ist. Dann gieße ich das bisschen Wasser ab, gebe ein bisschen Olivenöl drüber und würze ihn dementsprechend.
Okay, ist ein guter Anfang. Ich bin ein totaler Fan von Pfannenbraten. Und zwar so, dass ich ihn ganz kurz anbrate, das habe ich auch schon mit Gefrorenen gemacht, ich mache es meistens mit dem Rohen, aber anbrate, sodass er ganz leicht außen so ganz leicht ein bisschen angeröstet ist und dann durch einen Schuss Wasser in die Pfanne und den Deckel drauf und dann dämpft er fertig und quasi, weil das Wasser, da verliert er halt schon Nährstoffe, ich meine, es ist wenig, was du da hast, aber beim Kochen geht das Wasser, gehen die Nährstoffe ins Wasser über und die schüttest du weg. Ich würde dieses Wasser gerne, wenn ich eine Suppe mache, ist es total okay, dass die Nährstoffe ins Wasser gehen, weil ich esse das Wasser mit, aber ich versuche immer, das Wasser, wo die Nährstoffe drin sind, nicht wegzuschütten. Deswegen versuche ich immer, Zubereitungsformen zu finden, wo ich nicht Wasser wegschütte. Dämpfen wäre eine andere Möglichkeit, aber ich finde, das meiste Gemüse, das gilt eben auch, weil Gemüse zubereiten ist so ein Thema. Ich glaube, dass vielen Gemüse nicht schmeckt, weil sie kein gutes Gemüse kennen. Weil also noch nie jemand ihnen zu gut zubereitet worden. Die meisten kochen es zu Tode und kochen es überhaupt. Und das andere, kennst du diese Dämpfblumen? Das sind so solche Metalldinger, ich sage Blume dazu, das ist so ein Dämpfeinsatz, den gibt es um 7-8 Euro. Den tust du in den Topf rein und drunter tust du Wasser und dann willst du den Brokkoli drauf tun, Deckel drauf und dann dämpft das vor sich hin, dann brauchst du keinen großen Dampfgarer. Und wenn das fertig ist, dann schmeiß es kurz in die Pfanne, aber eben ohne Wasser. Jetzt war der nicht mit Wasser in Beführung. Das war, die Nährstoffe konnten quasi nicht ins Wasser rausgehen, weil der wurde nur gedämpft. Dann haust du ihn kurz in die Pfanne. Olivenöl ist super, ein bisschen Butter schmeckt auch gut, ein bisschen Salz drüber. Sojasauce schmeckt da gut, da kann man jetzt Curry, da gibt es ganz viele Sachen. Traut euch, das Gemüse zu würzen. Ja, und versucht verschiedene Zubereitungsarten. Und zum Beispiel, ich habe früher als Kind gekochte Karotten gehasst. Ja, also wirklich gehasst. Weil die meisten sind matschig und schmecken nach nichts. Und wenn ihr die dämpft, sodass sie gerade noch knackig sind, und dann haut es in die Pfanne und tut es ein bisschen mit ein bisschen Butter so ganz leicht noch anschwitzen, dass sie eine leichte Bräunung haben, und dann Salz, Zitronensaft ist auch immer ein guter Tipp, oder ein bisschen Petersilie drüber, dann sind die mega gut. Deswegen ein bisschen experimentierfreudiger sein, und beim Gemüse hakt es an der Zubereitung bei den meisten Leuten, wenn sie es nicht gerne essen.
Da werden wir noch mal gesondert drüber sprechen vielleicht, oder? Die guten Tipps für die Gemüsezubereitung.
Ist schwierig, drüber zu reden. Ich würde sie lieber immer zeigen. Das ist einfach schwierig, dass man, wenn man über die Zubereitung redet, dass sich die Leute das vorstellen können, die es noch nie selber gemacht haben.
Da lassen wir uns was einfallen. Aber ich glaube jetzt, nur die letzten paar Minuten waren da irgendwie schon Tipps dabei. Beim Brokkoli zum Beispiel ein klein wenig Parmesan drüber streuen, finde ich ja auch keine blöde Idee.
Mega, genau. Super Idee. Ja, genau. Und für die Veganer Hefeflocken. Die Hefeflocken haben ein bisschen so einen käsigen Geschmack.
Ja, Hefeflocken, okay.
Ja, die brauchst du jetzt nicht in deinem Haushalt, aber die Veganer haben oft gern, hätten gern ein bisschen was Käsiges, da schmeckt er gut drüber zum Beispiel.
Letzte Frage, weil ich mir bei den Heidelbeeren recht schwer tue, wenn ich die frisch kaufe, die werden mir dann irgendwie immer gefühlt, bis sie daheim sind, sind sie schon leicht weich und lätschert, bis zum nächsten Tag fangen sie an zu schimmeln. Die dann auch tiefgefroren, auch eine gute Option.
Ja, und zwar vor allem deswegen, weil die meisten Heidelbeeren, also dass du nicht des Landes verwiesen wirst in Tirol, dass du Heidelbeeren sagst, verstehe nicht, aber okay.
Ja, das heißt bei uns Moosbeeren. Ich wollte mir jetzt einfach möglichst international da irgendwie präsentieren.
Und es ist eigentlich auch ein Unterschied, weil die Heidelbeeren, das sind bei uns die High-Bush-Sorten. Das heißt, wenn die kannst du im Garten anpflanzen, ist ein großer Busch wie ein Ribisl, also Johannisbeerenbusch oder wie Himbeeren. Also das ist ein relativ großer Busch, da sind die drauf. Und wenn du die aufschneidest, sind die innen so durchsichtig weißlich. Ja? Mhm. Aber wenn du isst, kriegst du davon keine blaue Zunge. Und wenn du in Tirol einmal einen Moosbeernocken, also das sind, wie beschreibt man es für Nicht-Tiroler, ein kleiner Art Pfannkuchen, der eigentlich nur aus Heidelbeeren besteht, der ein bisschen zusammengehalten wird mit Mehl und, glaube ich, Ei. Und das isst man als Hauptsüßspeise und danach hast du eine tiefviolette Zunge. Und das liegt, weil wenn du die innen aufmachst, sind die innen violett. Und die tiefgefrorenen sind sehr oft diese Wildform, diese kleinen, die eben innen violett sind. Und die haben sehr viel mehr Antioxidantien. Es ist sogar die viel bessere Wahl, hier die tiefgekühlten zu nehmen.
Wow, werde ich beim nächsten Einkauf sofort berücksichtigen und die mal probieren. Wenn ich die jetzt tiefgefroren davor habe, wie man einfach auftauen lassen und fertig, oder?
Ja, also ich verwende die ja meistens in einem Müsli oder in einem Smoothie und da haue ich gefroren rein. Während ich zum Beispiel, ich mache mir oft ein Müsli und ich mag es gerne, wenn die Haferflocken ein bisschen aufgeweicht sind. Mhm. Und dann schütte ich aus dem Teekessel kochendes Wasser drüber. Und wenn ich jetzt gefrorene Beeren hätte, sind die da auch schon dabei, dann kriegen die ein bisschen heißes Wasser mit auf den Kopf und dann dauen sie auf.
Und dann die Pistus ist auf. Weil sonst so eine komplett tiefgefrorene Beere zu essen, beißen wir wahrscheinlich die Zähne aus.
Na, das geht schon, aber es ist einfach irrsinnig kalt. Also mir ist dann kalt. Ich mag sowas ganz Kaltes nicht essen. Im Smoothie werden sie da zerkleinert und dann tauen sie so schnell auf, dass es, bis du es trinkst, ist es nur noch ein kaltes Getränk, das ist okay. Und sonst, wenn du sagst, du haust sie dir in der Früh in deinen Müsli, Joghurt, Smoothie, was immer du da machst, dann nimm doch am Abend vor eine Handvoll raus, stell sie in eine Schale im Kühlschrank. Dann tauen sie langsam dort auf und dann sind sie aufgetaut, kannst du dann reinschmeißen.
So viele praktische Tipps, wunderbar. Ja, sag ich da. Wir haben heute einige Mythen geklärt und zugleich ein paar Rezepttipps für tiefgefrorenes Gemüse, Obst etc. mitgegeben.
Naja, halt nach 20 Jahren und 6 Kochbüchern hat man das eine oder andere gelernt.
Brav bist gewesen, Sascha. Vielen Dank für diese Infos heute. Du schreibst uns das auch alles trotzdem wieder zusammen.
Natürlich. Und das ist wie immer auf faustformel.com/liveradio.
Auch hier das Live-Radio, bitte nicht mit Vogel-V, sondern mit F.
Na, in dem Fall egal, weil ich das weiß. Ich habe extra beide hinterlegt und das eine wird aufs Richtige weitergeleitet.
Wow, da geht sogar beides. Tippfehler werden übergangen und trotzdem zur richtigen Stelle geleitet.
Weil wir gesehen haben, dass das so viele falsch eintippen, haben wir uns gedacht, weißt was, wir machen uns das Leben einfach. Wir schicken beide auf die richtige Seite weiter.
Bravo, sehr schön, wunderbar.
Sascha. Aber schreibt es doch trotzdem richtig, der freut sich der Philipp. Ja,
genau so ist es. Vielen, vielen Dank für diese Infos heute. Ich freue mich dann schon auf nächste Woche. Schickt derweil schöne Grüße.
Alles Liebe, Baba.
Einfach besser essen.
Der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek.
Jeden Sonntag neu.